Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum ersten Mal im Jahr 2020 im neuen Jahrzehnt bei Déjà-vu Geschichte. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Vergangenheit, um geschichtsbegeisterten Menschen, wie du wahrscheinlich einer bist, eine Möglichkeit zu geben, ganz tief in die Vergangenheit einzutauchen. Und das machen wir, wo immer möglich, mit einer Portion Augenzwinkern und mit dem Blick auf das Hier und Jetzt. Die heutige Folge wird wieder mal ein bisschen anders sein. Ich habe nämlich einen Gast. Bevor ich dir aber mehr dazu erzähle, du kennst es wahrscheinlich schon, aber es ist mir eben wichtig, möchte ich ganz kurz über den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter sprechen. Denn dieser Newsletter, dieser E-Mail-Newsletter ist für mich nun mal die beste Möglichkeit, in den Austausch zu kommen mit meinen Hörerinnen und Hörern. Deswegen freue ich mich über jede Anmeldung. Ich werde am Schluss der Episode noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber in der Zwischenzeit kannst du schon mal gern auf den Link in den Shownotes klicken und dir das alles anschauen oder auch direkt auf ralfkrabuschnik.com/newsletter. Würde mich freuen. Ja, heute gibt's ein Gespräch zu hören. Das habe ich Ende November aufgezeichnet. Da war ich in Berlin auf dem Histocamp. Ich habe auch kurz über dieses schöne Event gesprochen in der vorletzten Episode und habe dort einen alten Freund von mir getroffen, Arno. Wir waren, ja, inzwischen ist es lange her, vor 8,5 Jahren, oh Gott, gemeinsam auf Erasmus-Aufenthalt in Zagreb. Und er ist ebenfalls ein Historiker, ist gerade dabei, seine Dissertation abzuschließen, beziehungsweise hat sie eingereicht. Und wir sprechen grob über sein Thema. Und zwar wird es um eine kleine Geschichte der blockfreien Bewegung gehen und ganz besonders auch die Rolle Jugoslawiens in dieser Bewegung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Episode. Heute bin ich nicht alleine hier am Start, sondern habe einen alten Freund dabei, dessen Vornamen ich aussprechen kann und dessen Nachnamen ich immer noch nicht aussprechen kann. Arno, ich sage mal, Trütsch. Ist das korrekt?
Ja, das passt.
Sehr schön. Ja, Arno ist ein alter Freund von mir aus meinen Studienjahren in Zagreb damals. Wir werden uns auch ein bisschen über ein Jugoslawien-Thema so halb unterhalten. Aber vielleicht zuerst mal, Arno, erzähl doch mal was. Was machst du? Warum bist du hier?
Ja, hallo, ich bin Arno, ich bin Südosteuropa-Historiker tatsächlich und habe bis vor kurzem promoviert über Jugoslawien nach 1945, beziehungsweise das blockfreie Jugoslawien und was es für einen immensen und heute vergessenen Einfluss auf die Weltpolitik hatte und auch auf die Vereinten Nationen. Ja. Und mittelbar auch auf das Völkerrecht, darum geht es in meiner Dissertation so im engeren Sinne, aber heute wollen wir natürlich über das Allgemeine reden, also
genau.
Über den heute ziemlich vergessenen Einfluss, den Jugoslawien mal hatte, der weit jenseits dessen liegt, worüber man sonst so spricht, wenn man über den Balkan redet oder über das ehemalige Jugoslawien, weil man da so ziemlich schnell in den 90er Jahren und den Auslösungsprozessen handelt und das Ganze, was davor war, die gut 40 Jahre halt komplett unter den Tisch fallen lässt, ja.
Ja, das heißt, wir werden uns heute ein bisschen über Jugoslawien unterhalten. Die lieben Freunde von Balla Balla Balkan werden es uns verzeihen. Könntest du ja. Treffen wir später noch auf dem Bier, der irgendwo in Berlin. Wir sind gerade in Berlin. Ne? Aber nicht nur Jugoslawien. Ich glaube, so im Kern werden wir uns ein bisschen über die blockfreie Bewegung unterhalten. Das ist, wenn das jetzt der richtige Begriff ist. Und so zur Einordnung, ich denke, es ist ja jedem ein Begriff nach dem Zweiten Weltkrieg, spätestens 48, 49 kann man sagen, mit der, sagen wir mal jetzt im deutschen Kontext, verbindet man jetzt die BRD und DDR-Gründung 49 jetzt vielleicht ein bisschen damit, im jugoslawischen Kontext 48, darüber sprechen wir sicher noch, beginnt ja dann diese Zwei-Block-Stellung in der Weltpolitik. Ne? Und die Frage ist jetzt, was heißt hier Blockfreiheit in dem Kontext? Willst du mal ein bisschen erzählen, wie denn die Lage nach 1945 in Europa, in der Welt generell vielleicht war? Und dann vielleicht auch mal so langsam mal überleiten, wie das in Jugoslawien war und wie dann Jugoslawien zu diesem, ich könnte, man kann wahrscheinlich sagen, zu einem treibenden Faktor in dieser blockfreien Bewegung dann langsam wurde.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, also blockfrei heißt erstmal, das ist eine deutsche Übersetzung. Der ursprüngliche Begriff ist Non-Alignment und Non-Aligned. Der kommt nicht aus Europa. Der kommt tatsächlich aus Indien. Den hat Indiens erster Präsident Nehru geprägt, um seine Außenpolitik zu beschreiben, die er halt unabhängig von den ehemaligen Kolonial- und Westmächten und auch unabhängig von dieser Blockbildung gestalten
Wann
wollte.
War das so? Also Indien 48 Unabhängigkeit? Wenn
ja,
ich
das ist dann Anfang der 50er gewesen.
Anfang der 50er.
Ja, aber der jugoslawische Weg ist ein eigener und der wurde auch am Anfang nicht blockfrei genannt von den Kommunisten in Jugoslawien und von Tito. Die weltpolitische Lage ist ja so gewesen, dass Jugoslawien sich quasi selbst befreit hatte mit einer Partisanenarmee, aber in starker Verbindung mit der Sowjetunion, auch mit Militärhilfe, war auch aus Großbritannien, aber viel von der Sowjetunion und ideologisch natürlich komplett am sowjetischen Modell sich ausgerichtet hat. Also Tito galt im Prinzip in den 40er Jahren als einer der engsten Verbündeten, also ideologischen Verbündeten von Stalin und der Sowjetunion. Und ja, das Blatt wendete sich ziemlich abrupt 1948, als Jugoslawien quasi über Nacht aus dem kommunistischen Informationsbüro ausgeschlossen wurde. Das hat eine
Kominform, ne?
Ja, Kominform, oder in Jugoslawien hieß es Informbüro, aber es ist dasselbe.
Das saß jetzt sogar in Belgrad.
Das saß sogar in Belgrad, danach dann in Bukarest, nach dem Bruch mit der Sowjetunion. Das hatte eine, ist eine bisschen kompliziertere Vorgeschichte, die jetzt diesen Rahmen total sprengen würde. Man hat sich schon im Zweiten Weltkrieg nicht so richtig drüber verstanden, wie die Neuordnung in Europa oder im sowjetisch dominierten und sozialistischen Europa aussehen sollte. Jugoslawien, kurz gesagt, hat auf seinen eigenen Entwicklungsweg bestanden. Ja. Und hat da so auch eine sehr eigene Außenpolitik gemacht. Und da haben dann irgendwann die Sowjets, die gerne überall quasi das letzte Wort haben wollten, durch die Reißleine gezogen.
Das heißt, schon auch dadurch bedingt natürlich, dass im Gegensatz zu zum Beispiel, wenn man jetzt sozialistische, realsozialistische Staaten wie Ungarn, Tschechoslowakei, Polen hernimmt, der Unterschied ist natürlich schon der, dass halt in Jugoslawien die Rote Armee eine ganz geringe Rolle spielt.
Genau, da gab es eine Militärattaché und irgendwie ein kleines, weiß ich nicht, ein kleines Bataillon so vor Ort, aber die hatten keine, nicht so wie, schon gar nicht wie in der DDR der ehemaligen oder in anderen Staaten irgendwie stehende Heere dort. Also das ist die Militär, der militärstrategische Aspekt kommt noch dazu. Sonst hätte sich das, glaube ich, Jugoslawien gar nicht, also oder die Sowjetunion nicht lang gefallen lassen, dann wäre das ähnlich abgelaufen wie ein paar Jahre später in Ungarn.
Das heißt so, wenn wir jetzt sagen 1948, so 3 Jahre nach dem Krieg, 2,5 Jahre Anfang 48, da haben wir jetzt die Lage, dass in Europa sich die Situation eigentlich recht deutlich zuspitzt zwischen Ost und West, die Konfrontation. Wir sind noch nicht, gut, im nächsten Jahr von da aus gesehen, kommt dann die endgültige, oder nicht endgültige, aber von damals jetzt mal gesehen, also tatsächliche Teilung Deutschlands in dem Sinne. Ne? Bald kommt der Koreakrieg und so weiter. Und da haben wir jetzt eine Ausgangslage, wo Jugoslawien doch eigentlich noch als Verbündeter der Sowjetunion gesehen wird, wenn auch mit gewissen Eigenheiten.
Ja.
Was passiert dann quasi dann 48?
Also als quasi einseitig quasi die Sowjetunion und die anderen Staaten des sowjetischen Lagers die Freundschaft aufkündigen und halt eine Verleumdungskampagne übelster Sorte gegen, also gegen den überzeugten Stalinisten Tito fahren mit irgendwie Faschismus und hätte es am besten verkauft, das Land und so weiter, hat Jugoslawien das Problem, dass der Westen auch nicht so richtig ihn aufnehmen will. Es gibt dann zwar Avancen, dass sie der neu gegründeten NATO ziemlich schnell beitreten sollen, aber am Anfang ist dann noch der Triest-Konflikt mit Italien und da stehen die Westalliierten ziemlich stark auf der Seite der, obwohl Kriegsverlierer, trotzdem auf der Seite der Italiener, was die Ansprüche um diese Stadt Triest angeht. Und deswegen haben wir 48 in diesen Tagen im Sommer und eine Art doppelte Isolation. Also sozusagen, der Westen ist auch nicht so richtig bereit, Jugoslawien irgendwie zu unterstützen. Das kommt dann langsam in Gang.
Die freuen sich wahrscheinlich, dass es da diesen Konflikt gibt, schätze ich jetzt mal, aber mehr auch erstmal nicht.
Na, das ist ja schon eine Zurückhaltung, weil die denken, die glauben da eigentlich nicht dran, dass das zu einem dauerhaften Bruch kommt. Dafür halten sie einfach die jugoslawischen Kommunisten für zu stark.
Was waren die Gründe jetzt, so ganz, wenn man es versucht, jetzt war sicher sehr komplex, also, aber was waren die Gründe für den Bruch?
Die Gründe, also erstmal hatte Tito Augen auf Albanien geworfen. Er wollte das gern langfristig in seine Sozialistische Föderation eingliedern, sich auch mit Enver Hoxha nicht so gut und verstanden. Dann gab es Ideen, mit Bulgarien eine Balkanföderation zu gründen. Das war aber auch ein bisschen so gegen die Hegemonie der Sowjetunion, zumindest wurde das so gedeutet in Moskau. Und dann gab es Streit über Wirtschaftspolitik und allgemein den Einfluss, den die Sowjetunion oder Moskau auf Belgrad haben sollte.
So. Okay, also im Prinzip einfach so eine Frage der Kontrolle letzten Endes.
Genau, und Unterordnung, also Unterordnung, wie stark sich auch die jugoslawische Partei dem Primat aus Moskau unterordnet und so weiter. Und da, es hat sich halt hochgeschaukelt in so einem Telegrammwechsel. Irgendwann war halt so sozusagen der Ausschluss da. Die Lagerstaaten haben natürlich sofort mitgemacht, die diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Es gab Grenzschaumützel, die gerade schwierig ausgehandelten Wirtschaftsverträge, die ja auch ein Streitpunkt waren, wurden sofort wieder gekündigt und auf Eis gelegt. Es war eine richtig schwere Lage, bis hin zu, dass es kein Heizöl und sowas gab. Ja. Das wurde dann ziemlich schnell abgefangen. Also Jugoslawien nahm dann 49-50 Marshallplanhilfe an. Ging nicht anders, weil sonst wären sie abgehängt gewesen vom Weltmarkt. Ich meine, das Land war genauso kriegsversehrt wie der Rest von Mittel- und Südeuropa auch. Ne? Also ähnlich devastiert und entsprechend und extrem agrarisch mit einer hohen Analphabetenrate. Also sie hatten gar keine andere Wahl, als irgendwie fremde Hilfe anzunehmen. Dann von der anderen Seite in dieser Situation mit diesen sich abzeichnenden Blöcken. Ja, aber dabei blieb es nicht. Also gab keine Änderungen in der Politik, es wurde weiter kollektiviert, der Sozialismus wurde weiter aufgebaut, es gab weiter Planwirtschaft.
Auch nach stalinistischen Muster.
Genau, nach stalinistischen Muster und nach stalinistischen Muster wurden auch die Stalinisten dann verfolgt. Das ist ja ein bisschen das Irre, was gewesen ist. Ja. Aber tatsächlich quasi Gulag für Stalinisten in Jugoslawien, also Arbeitslager Goli Otok. Für die Spezialisten können wir nach Goli Otok suchen. Das ist eines der wichtigsten Umerziehungs- und Arbeitslager gewesen.
Die nackte Insel.
In der kroatischen Adria wunderschön gelegen, aber extrem Wüste. Würde jetzt fast zu weit führen. Also außenpolitisch war es so, man musste sich irgendwie neue Partner suchen, ohne sich in diesen Systemkonflikt zu sehr einzumischen und am besten mit der Maßgabe, ihn irgendwie für sich zu nutzen oder gar zu überwinden. Da kommen ganz toll erstmal die Vereinten Nationen ins Spiel als neue diplomatische Hauptfläche.
Also das heißt im Prinzip so, die Option wäre wahrscheinlich jetzt mal da gewesen, so nach 48, dass man sagt, okay, man könnte der NATO beitreten. Das ist etwas, was halt ideologisch natürlich
schwierig. Ja, es war schwierig, es wollte Tito nicht. Was er gemacht hat, ist kurzfristig einen sogenannten Balkanpakt einzugehen mit Griechenland und der Türkei. War auch extrem, also eine extrem ungewöhnliche Kombination beides NATO-Staaten. Okay. Griechenland war sozusagen indirekter Kriegsgegner Ende der 40er Jahre, weil die jugoslawischen Kommunisten massiv die griechischen Kommunisten und die demokratische Armee gegen die Royalisten und Konservativen unterstützt haben, bis hin zur Unterstützung der makedonischen Slawen und so weiter. Also das war eine Militärallianz, die hat in den 50er Jahren ein bisschen gehalten. Das wurde viel so gesehen so als eine quasi Integration Jugoslawiens in die NATO-Strukturen.
So indirekt
quasi. Indirekt über einen Vertrag also assoziiert. Es hielt aber nicht lang. Also es war ziemlich schnell auf Eis.
Das heißt, man hat sich dann anderswo
umgeschaut. Genau, anderswo. Und das hing auch damit zusammen, dass man sich neue Partner gesucht hat außerhalb von Europa. Und da spielen dann die persönlichen Beziehungen zu zwei Personen eine ganz große Rolle, nämlich zu Jawaharlal, ich krieg's immer nicht raus, Nehru ja, halt
Nehru,
aus Indien.
Jawaharlal?
Ja, wir kriegen es, glaube ich, nicht.
Na, wir werden es nicht hinkriegen.
Also Nehru
ja.
Und Gamal Abdel Nasser, also zuerst war, glaube ich, nur ein Colonel, der dann aber zum Präsidenten wurde in der ägyptischen Revolution Mitte der 50er Jahre.
Dann aber natürlich sehr bekannt durch die Suez-Krise.
Ne? Genau, durch die Suez-Krise sehr bekannt, panarabischer Nationalist, einer der Menschen, die die PLO sehr gefördert haben und mehrfach Krieg gegen Israel geführt haben und so weiter. Ja. Und die Suez-Krise war sozusagen auch ein Auslöser, dass es das erste Mal richtig koordiniert auch auf UN-Ebene zwischen diesen drei Delegationen zusammengearbeitet
wurde. Also es war jetzt wirklich mal zuerst so, dass ich quasi die, gar nicht so sehr die Staaten, wenn ich das richtig verstehe, oder also eigentlich vielmehr die Staatsoberhäupter, diese drei Männer, oder weniger, Tito, Nero.
Ja, aber das ist auch schon ein bisschen Ex-Post-Narrativ, weil man kennt die Fotos von diesem berühmten Treffen auf Brioni, das ja so ein bisschen so als Gründungsakt dieser blockfreien Bewegung dann später gilt. In 56 war das. Ja. Es ist eigentlich so, dass eigentlich meine Dissertation bzw. meine Studien und Forschungen herausbekommen haben, das haben schon ganz schön viel die Außenministerien gemacht.
Okay.
Die drei Personen standen dann auf den Fotos. Mhm. Im Hintergrund haben die Delegation bei den Vereinten Nationen, das Außenministerien und die Präsidialadministration das Gros geleistet an Anbahnungen. Wichtig ist noch, dass Tito um neue Partner zu suchen in dieser Zeit mit seinem Schiff Galeb ganz symbolträchtig um die Welt quasi gefahren ist.
Die Möwe.
Ja, die Möwe, genau. Das kann man heute noch in Rijeka, glaube ich, besichtigen.
Das gibt es noch, tatsächlich.
Genau, in einem ziemlich erbärmlichen Zustand, aber es gibt es noch. Das ist auch kein neues Schiff gewesen. Ich glaube, das war ein erbeutetes deutsches oder italienisches Schiff aus dem Zweiten Weltkrieg, das umgebaut wurde als Luxusjacht. Ne? So. Und damit hat er quasi so die neuen unabhängigen Staaten in Afrika und Asien abgeklappert sozusagen und hat da wirklich auch persönliche Allianzen aufgebaut. Das spielte auch rein, aber gerade Ägypten und Indien waren einfach die beiden, die hatten einfach sehr viel Interessenkonvergenzen. So gegen die
eigentlich
beiden
nicht Löffel viel gerichtet. Gemeinsam per se, so als
aus der Geschichte heraus, aber überhaupt halt nicht, aber
im Kontext.
Auch nicht, auch beides keine sozialistischen Staaten. Man kann jetzt Nasser und so dann so ein bisschen so einen prosozialistischen, auch prosowjetischen Kurs unterstellen, der auch aus vielerlei strategischen Gründen wichtig war, auch weil es sozusagen von zwei Westmächten angegriffen wurde in der Suez-Krise, plus Israel, was ja der engste Verbündete von den der USA immer mit war in der Gegend. Und das ist im Prinzip so die Ausgangslage.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dann gab es noch ein anderes Ereignis der wirklich nur postkolonialen afroasiatischen Staaten. Das war die Konferenz von Bandung. Da war Jugoslawien zwar auch dabei, aber nur als Beobachter.
In Indonesien.
In Indonesien, genau. Oder Malaysia. Ich glaube Indonesien.
Irgendwo, ja.
Okay. Ja, da hat China noch eine ziemlich wichtige Rolle gespielt. Die haben sich dann aber aus dieser Idee eines postkolonialen dritten Blocks gegen die beiden Mächte des Nordhalbkugel ein bisschen gestemmt, so, weil sie auch noch zu sehr an die Sowjetunion gebunden waren. Ja, das wird meistens noch mit dazu gezählt, so als wichtiges Ereignis auf dem Weg zu dieser blockfreien Bewegung. Aber die wichtigere Achse sozusagen war diese persönliche, man sagt so persönliche Freundschaft, aber eigentlich diese strategische Partnerschaft zwischen Ägypten, Indien und Jugoslawien.
Ja. Und das ist etwas, das beginnt jetzt in den Mitte der 50er Jahre ungefähr, ne?
Ja, Anfang Mitte der 50er, ja.
Und da haben wir jetzt über Jugoslawien haben wir jetzt sehr viel geredet. Das war jetzt eine Zeit, wo gut langsam es wieder eine Annäherung zur Sowjetunion zwar auch gab nach dem Tod Stalins. Gut, da gehen wir jetzt vielleicht nicht so sehr darauf ein, aber die natürlich immer noch in dieser Notlage irgendwo waren zwischen den Blöcken gefangen. Ja, das ist ja auch geografisch, wenn man sich das anschaut.
Absolut, geografisch. Also es ist relativ einleuchtend. Also was sollen sie aus ihrer Position anderes machen als blockfrei, neutralistisch? Es gab da verschiedene Umschreibungen. Ja.
Aber ich meine, westlich halt direkt Italien, östlich dann Ostblock in Form Bulgariens oder Rumäniens, ja klar. in Ägypten und Indien haben halt sehr unterschiedliche, aber doch in irgendeiner Form postkoloniale Strukturen. Mhm. Ägypten ist ein bisschen komplizierter, aber da hat man halt dann gemeinsame Interessen irgendwo gefunden und offensichtlich wollten die sich halt nicht einen der beiden Blöcke anschließen.
Genau, das Beste von beiden eigentlich. Genau. Am liebsten. Gute Beziehungen zum Großteil der Welt war eigentlich so das Credo. Ja. Und zu Israel natürlich. Ja. Ja, muss man natürlich dazu sagen, also gerade aus ägyptischer Sicht, außer zu Israel. Ja, das muss man immer, das ist die große Ausnahme. Ja.
Das wäre wahrscheinlich Jugoslawien und Indien vollkommen wurscht gewesen.
Oder? Ja, aber die haben sich da so ein bisschen mit reinreißen lassen in diesen ganzen Nahostkonflikt.
Ein dritter Block wurde es ja trotzdem nie. Also das ist ja nicht so korrekt, aber das ist schon angedeutet und da kommen wir jetzt, glaube ich, so in den Kern deiner Dissertation auch, dass die blockfreien, ja, aber vor allem auch Jugoslawien als Staat und als diplomatischer Korps sehr stark jetzt die UNO für sich entdeckt haben als Spielfeld ist vielleicht.
Naja, so als einfach. Bühne. Als Bühne, genau. Bühne für ihre Interessen und für ihre Absichten und quasi für eine allgemeine, für eine sehr vernetzte und vielseitige Außenpolitik. Ja.
Und wie hat das dann ausgesehen? Also vielleicht, was ist da versucht worden? Was waren die Ziele des Ganzen? Und wie hat sich das auch wieder auf diese blockfreie Idee ausgewirkt, im Sinne einer Institutionalisierung eventuell, dass das enger geworden wäre
als Folge? Also da gibt es mehreres dazu zu sagen. Einmal ist es so, dass Jugoslawien halt in den 50ern probiert, einfach immer mehr Energie in diese UN-Delegation und in die Generalversammlung vor allem zu investieren. Versucht, die Generalversammlung symbolisch, aber auch in irgendeiner Form endgültig völkerrechtlich aufzuwerten gegenüber dem Sicherheitsrat, der halt eindeutig von der Nordhalbkugel und von den großen Atommächten dominiert wird. So, ein erster Achtungserfolg ist tatsächlich 1956 die Suezkrise, wo Jugoslawien durch die Unterstützung von Indien, Ägypten und weiteren postkolonialen Staaten einen Sitz bekommen hat für 1956 im Sicherheitsrat. Und dort das erste Mal in der Suezkrise erfolgreich vermittelt haben und die Generalversammlung mit einer Sonderresolution befugt haben, auch Friedenstruppen zu entsenden. Mhm. Auch gegen das Veto des Sicherheitsrates oder gegen das Veto der Großmächte.
Wobei man fairerweise sagen muss, mit Unterstützung der Amerikaner.
Ja, mit Unterstützung der Amerikaner. Also die Vetomacht wurde nicht richtig ausgehebelt. Die hatten das Glück, dass die Amerikaner sich nicht für eine Seite in der Suezkrise direkt entschieden haben. Nicht für die Briten und Franzosen und auch nicht für die Ägypter. Genau, ja, das muss man dazu sagen, aber das war so ein wirklicher Achtungserfolg. Mhm. Also vor allem, wenn man sich überlegt, halt so ein kleines, relativ isoliertes Land, sozialistisches Land mit knapp, ich weiß nicht, damals waren es, ja, das waren manchmal 20 Millionen Einwohner, aber also es war schon beachtlich. Mhm, ja. Ist heute total vergessen, aber das war schon beachtlich damals.
Auch wenn man sich die wirtschaftliche Schwäche eigentlich auch anschaut.
Genau, also aber hat, hier Diplomaten und Leute, die gut reden konnten, hatten sie anscheinend zuhauf. Also, dass sie sozusagen alle einen Tisch bekamen, das war ihr großes Plus. Und ihr anderes großes Plus war ihr absoluter Antikolonialismus. Mhm. Alles zu unterstützen, was irgendwie Befreiungsbewegung im Namen hat. Das hat ihnen sehr, sehr viel Freunde eingebracht in Afrika und Asien und Lateinamerika. Und das hat dazu geführt, als diese Dekolonialisierung dann richtig Fahrt aufnahm, unter anderem durch diese Konferenzdiplomatie, die Jugoslawien auch unterstützt hat und mitgemacht hat, dann war plötzlich das Stimmgewicht in der Generalversammlung ganz klar auf der Seite der Südhalbkugel. Also in den 60ern und 70ern, als immer mehr Staaten unabhängig werden, verschiebt sich das Stimmgewicht massiv. So dass plötzlich Dinge möglich werden, die vorher nicht möglich waren.
Ja, plötzlich gibt es dann, was war das? Das Jahr Afrikas, was ein 61 genau, oder was?
61.
Das sind was 20 Staaten auf einmal im Prinzip unabhängig geworden. Genau. Ne? Das sind 20 neue Stimmen in der UN.
Ja. Klar. Und diese Dreierkombination, also Indien, Ägypten und Jugoslawien, haben es bekommen, die meisten dieser Staaten auf ihre Seite zu ziehen. Mhm. Ihnen zu sagen, also ganz ehrlich, ihr könnt hier euch aussuchen, entweder hier Knute aus Moskau und ihr müsst irgendwie eure Länder sozialistisch umgestalten, was bei so postkolonialen Gesellschaften immer sehr schwierig ist oder total in die Hose geht. Ich erinnere so an sowas wie Kambodscha. Oder ihr geht halt, lasst euch weiter unterdrücken quasi von den ehemaligen Unterdrückern und der USA. Oder ihr macht bei uns mit, so ungefähr, in unserem Club.
Gut, das klingt jetzt so logisch, aber es war ja trotzdem damals ein diplomatischer Erfolg natürlich. Ja,
absolut.
Die Default-Option wäre es ja per se jetzt nicht unbedingt gewesen. Mhm. Also man würde jetzt denken, so sich einen der beiden Blöcke anzuschließen, haben ja auch genug gemacht,
muss
man dazu sagen. Aber das wäre jetzt wahrscheinlich wenn da jetzt die Diplomatie nicht da gewesen wäre, der Ausgang des Ganzen gewesen.
Jugoslawien nannte das zu diesem Zeitpunkt übrigens noch nicht blockfrei, sondern nannte das, hat das als aktive friedliche Koexistenz beschrieben. Ja, also auch so ein bisschen mit sozialistischem Vokabular. Friedliche Koexistenz kennt man so aus Sowjetunion, ist eigentlich das, was man mit den Staaten, die nicht sozialistisch sind, so versucht aufrechtzuerhalten, damit es zu keinem Atomkrieg kommt, friedliche Koexistenz und darüber Abrüstung zu organisieren. Aber Jugoslawien hat gemeint, aktive friedliche Koexistenz, das ist, wir haben gute Beziehungen zu allen Staaten, wir mischen uns nicht in deren innere Gesellschafts- und Regierungsform ein. Wir wollen gute Beziehungen zu allen Staaten und gute Handelsbeziehungen, kulturellen Austausch und so weiter. Und das alles auf einer antikolonialen, antirassistischen Grundlage. Niemand wird aufgrund seiner Hautfarbe, Religion, Herkunft, Muttersprache diskriminiert, war alles, also klingt alles jetzt super toll, die Realität sah immer noch anders aus. Blockfrei, dieses Non-Alignment, also Nicht-Einordnung, das ist tatsächlich eigentlich die indische Version gewesen in der 50er Jahren, wie sie ihre Politik zu den beiden großen Blöcken und vor allem zu China gestaltet haben. Also Nehru hat das erste Mal in den Mund genommen, das Wort Non-Alignment, und es wurde dann übertragen auf diese quasi außenpolitische Orientierung. Es war ja noch keine Bewegung, es gab auch kein Gründungsdokument, es waren eigentlich nur Absprachen. Wir sind weder noch, ist die Idee, und wir sind die Stimme quasi der Südhalbkugel. Das ist dann in den 50ern, 60ern noch nicht so prononciert, da geht es tatsächlich mehr so, Abrüstung zu organisieren und zu appellieren.
Anti-atomar wahrscheinlich
Anti-atomar gegen die beiden hegemonialen Blöcke, gegen den Imperialismus quasi gerichtet. Dieses dezidiert irgendwie wirtschaftliche Gerechtigkeit für die postkoloniale Welt und irgendwie eine neue Weltwirtschaftsordnung zu gründen, das ist eher so ein Thema, was in 60ern und vor allem in 70ern aufkommt.
Okay. Ja. Das heißt, ab wann kann man jetzt dann von einer blockfreien Bewegung reden? Weil jetzt hast du schon gesagt, Bewegung war es ja noch keiner. Wird es irgendwann tatsächlich zu etwas wie einer Bewegung und wann kann man das sagen?
Es wird zu einer Bewegung, aber tatsächlich erst 1970 bis 1973, als, glaube ich, Lusaka und der zweite Gipfel ist in Algier, glaube ich,
Algerien.
Das sind die beiden wichtigen Konferenzen, auf denen beschlossen wird, wir machen jetzt eine Bewegung. Und es gibt irgendwie sowas wie Dokumente, die eine Art Zusammenschluss, das ist auch nicht völkerrechtlich schon mal gar nicht, aber eine Art Zusammenschluss, einen politischen Zweckgemeinschaft bilden. So.
Und auch irgendwo permanent
in
irgendeiner Form.
Das berühmteste Datum 1961 in Belgrad, die erste Konferenz der nicht paktgebundenen, hieß es damals, oder bündnisfreien Staaten. Das ist eigentlich der bessere Ausdruck. Blockfrei ist so ein bisschen der Feuilleton-Sprech oder der Zeitungssprech, der sich so ein bisschen eingebürgert hat aus der Zeit bis heute. Da wurde tatsächlich überhaupt nichts groß vereinbart. Da hat man nur einfach symbolträchtig diese neuen Allianzen und befreundeten Staaten, gerade auch diese ganzen vielen neuen Regierungen dieser unabhängig gewordenen Staaten, eingeladen nach Belgrad. Das hatte eher eine symbolische Bedeutung. Hier, wir wollen es anders machen als diese beiden großen Machtblöcke der Nordhalbkugel.
Natürlich auch eine Machtdemonstration für Jugoslawien.
Genau, absoluter Propagandaerfolg für Tito, also gerade auch für die innere Legitimation quasi seines eigenen Weges, unabhängig von der Sowjetunion, so als eine neue Bestärkung auch für die eigene Bevölkerung. Dass es jetzt hier weitergeht und dass jetzt goldene Zeiten so ein bisschen anbrechen durch diese neuen Beziehungen, war natürlich wirtschaftspolitisch alles ein bisschen Makulatur. Also der größte Außenhandelspartner Jugoslawiens war immer die EWG oder später EG. Und gefolgt von den Ostblockstaaten. Und dann kam so ein marginaler Anteil von diesen guten Freunden im Süden sozusagen.
Ja. Aber es ist halt schon wahrscheinlich einfach was Symbolisches.
Ja.
Ne? Also es ist halt so etwas... Das sollte man, glaube ich, auch nicht so unterschätzen. Und du sagst es ja eh, oder hast es auch schon jetzt angesprochen, so diese, das sind ja mehr als nur Achtungserfolge. Das ist ja für ein Land der Größe ein diplomatisches Gewicht, das vollkommen außerhalb jeder Proportion
ist. Ja, also Wahnsinn. Was sie auch geschafft haben, so viele Leute in diese quasi noch halb kriegszerstörte Stadt Belgrad, die war ja wieder aufgebaut zum Teil, aber auch was in Belgrad wurden ganze Straßenzüge noch schnell fertig gebaut und alles, nur dass wir in Kreuzern, da Straßenkreuzern langfahren können und Tito sich da als Riesenstaatsmann inszenieren kann. Also das war wirklich ein Riesending. Allerdings das politische Gewicht war nicht so groß. Der Fanal zur gleichen Zeit war halt die Berlin-Krise. Dann kam die Kuba-Krise kurz danach. Und das wurde da, der blockfreien Gipfel wurde total davon überschattet. Und da musste man sich dazu äußern. Und das meiste, was in der Weltgeschichte heute hängen geblieben ist davon, ist dieser Appell an die Staaten, die beiden Großmächte endlich mal wieder Abrüstungsverhandlungen aufzunehmen. Also die Abschlusserklärung ist so wirklich ganz viel Idealismus, aber ohne Einigung auf ein Folgetreffen, ohne Einigung, was jetzt daraus werden soll.
Okay,
Wird das jetzt eine Gruppe, wird das eine Bewegung, ist das ein loser Zusammenschluss? sind es dann doch am Ende nur wieder diese drei Führungsmitglieder oder alle anderen
mit dabei. Es bleibt dann quasi 10 Jahre lang so. Oder? Man kann wirklich sagen, so erst in den 70ern nimmt das in irgendwelcher Form dann Strukturen irgendwo an.
Ja, auf UN-Ebene funktioniert das super. Also da ist klar, man kennt sich, man weiß, mit wem man Allianzen bildet und Stimmenmehrheiten, aber darüber hinaus wird es schwierig. Also dann auf der Ministerial- und auch auf der Ebene der Staatsführungen ist ziemlich unklar. Und da gibt es einfach sehr viel divergierende Interessen so. Also diese Blockfreiheit in 60er Jahren ist einfach so ein ganz großes Sammelbecken, ohne dass klar wird, was das eigentlich sein soll. Der große Wechsel oder die großen Änderungen bringen wirklich erst diese großen Gipfelkonferenzen in den 70ern, weil die ganz klar begründen, wir machen jetzt eine Bewegung daraus, einen richtigen Zusammenschluss. Es gibt ein Ministerialkomitee, das ist dann später zu einem richtigen Koordinationsbüro geworden.
In den 70ern jetzt zumindest gab es aber doch immer noch Erfolge auch. Also da würdest du sagen, da hat das Ganze schon immer
also
noch
funktioniert. Also diese Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten, das ist zwar auch nur eine Generalversammlungsresolution gewesen, aber die hat im Prinzip extrem viel verändert. In den 60ern wurde das schon angeleitet, da gab es die Konferenz über wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, als Gegengewicht zu dieser sich formierenden Welthandelsorganisation, die halt klar kapitalistisch und von den Westmächten geprägt war. Das waren schon wichtige Achtungserfolge, auch so, dass man heute sagt, hier Souveränität über natürliche Ressourcen ist Teil des Völkerrechts geworden. Das ist alles eindeutig das Wirken der blockfreien Stimmenmehrheit gewesen. Sonst gäbe es das nicht. Diverse Anti-Apartheid, Anti-Rassismus-Konventionen und so weiter gehen ganz klar auf das Wirken, dezidiert auf das Wirken der Blockfreien zurück und speziell auch der jugoslawischen, indischen und ägyptischen Delegation.
Ja. Das heißt so, wenn man grob jetzt ein Fenster, also zumindest in den 70er Jahren, teilweise auch in den 60er Jahren, kann man sagen, hat das durchaus Wirkungen erzielt. Also dieses, das hat auch Spuren hinterlassen, die wir tatsächlich heute noch spüren.
Absolut.
Was ja dann absurd ist, weil die blockfreie Bewegung heute kaum mehr ein Begriff ist, obwohl sie sogar nicht existiert.
Nein. Also das Problem ist, es gab immer diese zwei Pole, ne? Also zuerst hier, wir formieren was gegen diese Ost-West-Geschichte, gegen diesen Ost-West-Gegensatz. Und das kam dann dazu und dann kam halt die Forderung der Südhalbkugel und der postkolonialen Staaten, was als Nord-Süd-Konflikt beschrieben wurde immer.
Wo Jugoslawien eigentlich ein komischer...
Genau, die konnten damit nicht so viel anfangen.
Außenstehender
war. Die haben sehr viel vermittelt, die fanden die Ideen alle toll, aber es waren nicht ihre eigenen Probleme in dem Sinne, ne? Sondern die haben sich dessen angenommen sozusagen ein bisschen so als Paten, könnte man sagen.
Ja.
Weil sie halt die diplomatischen Kontakte hatten. Es gibt einfach große personelle Kontinuitäten im diplomatischen Korps, auch zum ersten Jugoslawien, zum nichtsozialistischen Staat. Die kannten einfach schon die ganzen Leute, die waren bei der Gründung der UN mit dabei und so weiter.
Die waren kein komplett neuer Staat.
Genau, und sie waren europäischer Staat sozusagen, das war für viele auch ausschlaggebend. Ihr seid Europäer, also kulturell irgendwie Europäer, aber ihr seid Sozialisten und ihr seid nicht Kolonialisten und ihr seid dezidiert antiimperialistisch aufgestellt. Also ihr seid sozusagen die guten Europäer.
Hat wirklich so einen Schein irgendwie ausgemacht.
Genau. Ne? Und ihr seid aber auch nicht diese Hardcore-Hardliner aus Moskau, die uns quasi gleich komplett einkaufen wollen, sozusagen, für ihre Weltrevolution, sondern ihr lasst uns Luft zum Atmen. Ne?
So,
ja, keine innere Einmischung.
Man sieht schon, warum das irgendwie auch erfolgreich war. Ne? Das
genau.
ist etwas...
Genau. Also es war ein sehr gutes, verlockendes Angebot, was Jugoslawien auf diplomatischer Ebene diesen Staaten geboten hat, quasi in der Weltpolitik anzukommen, ne? Und sozusagen und dann zusammen was zu erreichen.
Ja. Ab wann kann man sagen, dass das an seiner Strahlkraft, an seiner Wirkungskraft verloren hat? Ich meine, klar, mit Ende des Kalten Krieges war es wahrscheinlich endgültig vorbei, aber ich schätze jetzt mal, Tod Titos 1980.
Ja, genau. Na, das geht schon früher los. Also der Tod Titos war so ein bisschen die erste schwere Krise. Ne? Nicht nur für Jugoslawien selber, sondern auch für diese blockfreien Bewegung, weil er ein unheimlich starkes, symbolisches, politisches Gewicht da eingebracht hat. Er hat ja 1979, kurz vor seinem Tod, ist er extra nochmal nach Kuba, nach Havanna mitgefahren, weil er Angst hatte, dass Fidel Castro und das sozialistische Kuba diese Bewegung pro-sowjetisch einkaufen. Und als es dann hieß, der nächste Gipfel findet in Havanna 79 statt, war in Jugoslawien die Alarmglocken im Außenministerium und bei Tito selbst. Mhm. Also die Bewegung wurde erstmal einfach nur pro-sowjetisch wahrgenommen und man würde die Partner oder die guten Beziehungen, die man mittlerweile auch wieder zu den Westmächten hätten, hätte aufs Spiel setzen. So. Und da ist er das letzte Mal wirklich hingefahren, obwohl er eigentlich nur seinen Außenminister hinschicken wollte.
Auch schon
ziemlich. Josef Wirchowitz, ja, der war damals noch neu halt, deswegen hat er dem wahrscheinlich nicht so ganz vertraut.
Und Tito war ja jetzt gesundheitlich nicht mehr sonderlich.
Nein, er war, glaube ich, das war schon, da hat er nur kurz davor ein Bein amputiert zu bekommen.
Über 85
oder? Ja, also er hat es nur noch ein paar Monate überlebt. Er hat es aber wirklich dort geschafft, die Stimmung zu drehen, ein Dokument zu verabschieden, das halt die Essenz der Blockfreien, also dass es gegen beide Blöcke gerichtet ist, eine unabhängige Option darstellt, zu retten so und sich gegen diesen wirklich dieses stark antiwestliche, was die Kubaner davor beschließen wollten, so ein bisschen zur Seite zu drängen. Ja, und der Tod Nehrus war auch schon ein Problem, denn die Nachfolgerin, das war, glaube ich, seine Tochter Indira Gandhi.
Wann war der Tod Nehrus?
Weißt du das ungefähr? Fragst du mich, was irgendwie, ich glaube Ende 60er, Anfang 70er?
Okay, also ungefähr 10 Jahre davor.
Ja, Indira Gandhi hat in den 70ern die Macht übernommen und die hat Indien auf einen neuen Kurs geführt, der auch sich an der Sowjetunion mehr ausgerichtet hat und der ein Atomprogramm beinhaltete, was heute nicht, bis heute nicht unter internationaler Kontrolle ist.
So also wie Pakistans, ne?
Ja, im Prinzip komplett gegen alles, was die Blockfreien vorher an Abrüstungsfragen beschlossen hatten oder sich positioniert haben oder versucht haben, auf UN-Ebene durchzudrücken, komplett in die Gegenrichtung.
Atomare Abrüstung.
Ja, alles
drauf geschissen.
Alles Makulatur. Also, also die Erfinder der Blockfreiheit haben im Prinzip eher die Prinzipien komplett über den Haufen
geworfen. Dann auch noch Anlehnung an Sowjetunion.
Genau. Ja, klar. Man könnte mal jetzt argumentieren, Ägypten und die ganzen arabischen Staaten haben die schon immer über den Haufen geworfen, weil sie quasi dezidiert Israel aus aktiver friedlicher Koexistenz ausgenommen haben. Also die durften bekämpft werden. Also da ist schon immer so ein bisschen Makulatur dran gewesen, wie ernst das genommen wurde. Also der Tod Nehrus ist so ein erster Einschnitt, das merkt man aber noch nicht so, weil da kommt noch diese ganze Hochphase mit dem Nord-Süd-Konflikt und auch die Hochphase an Mitgliedschaften so. Und Ende der 70er kippt das so. Das erste Mal, ich glaube, Burma tritt als erstes Land freiwillig wieder aus, aus der Bewegung. Und in den 80ern ist vor allem Jugoslawien sehr stark mit sich selbst beschäftigt. So, gut, ja. Also da kommt es dann schon zu diesen Spannungen innerethnisch zwischen den Republiken und autonomen Gebieten. Die Außenpolitik ist zwar immer noch wichtig, man hat noch immer sehr ein großes Prestige in der Welt, man versucht das zu nutzen, aber innenpolitisch funktioniert es halt überhaupt nicht.
Ist auch wahrscheinlich so, es gab ja keinen Staatsoberhaupt mehr, ne? Es gab ja ein kollektives...
Genau, gab keinen Ersatz für diese Symbolfigur Tito und auch nicht in der blockfreien Bewegung. Also die Castros haben das probiert, Fidel Castro, der wurde aber halt nicht angenommen, weil er bei den meisten Staaten irgendwie als pro-sowjetischer Agent galt. Was die Jugoslawen sogar verstanden haben. Ich meine, die wussten ja, was los war in Kuba.
Das ist ja auch nicht ganz eine falsche Schlussfolgerung.
Warum er sich so gegen die USA gestellt hat und natürlich als Sozialist auf die Seite des Sowjets, war für sie völlig nachvollziehbar, aber sie wollten trotzdem nicht, dass die gesamte Bewegung davon beeinflusst wird. Genau. Und dann ist es so, dann kommt wirklich ganz stark dieses Antirassismus- und Anti-Apartheid-Thema auf. Dann ist quasi Südafrika der Hauptgegner der blockfreien Bewegung. Es geht überhaupt nicht mehr um diesen Ost-West-Konflikt. Da ist ja nochmal eine große heiße Phase Anfang der 80er, aber dann fängt mit Gorbatschow und so weiter diese Entspannungspolitik an. Das heißt, es ist für die nicht mehr interessant. Und dann geht es gegen Südafrika, gegen das Apartheidsregime, vor allem, weil dann auch Robert Mugabe den Vorsitz übernimmt, also der Präsident von Zimbabwe bis vor kurzem sozusagen.
Gar nicht lange her.
Das ist ja wirklich mal endlich freiwillig mit wie alt? Mit 92 oder noch älter abgetreten ist.
2017 oder wann auch immer.
Also der ewige Präsident, ja. Aber damals war er noch relativ jung und frisch. Na, das heißt jung, aber er war sozusagen in seinen besten Jahren und der hat gegen Südafrika Stimmung gemacht. Und das haben die arabischen Staaten ausgenutzt, die haben das immer alles umgemünzt, das passt ja auch auf Israel. Das war schon in den 70er Jahren, da gab es dann schon diese erste Gleichsetzung, Zionismus ist Rassismus-Resolution, das war auch eine der, weiß ich nicht, moralpolitischen Tiefpunkte der blockfreien Bewegung. Und das ging dann total in diese Richtung, zumal, weil dann auch Iran immer wichtiger wurde. Iran nach der Islamischen Revolution hat diese Blockfreiheit sehr stark für sich benutzt, um anzuschließen und weltpolitisch irgendwie sein Gewicht einzubringen. Und da sieht man auch schon, also in den 80ern driftet das einfach eine sehr starke Beliebigkeit alles ab. Und auch für die Außenpolitiken der Länder, die heute noch offiziell in dieser blockfreien Bewegung organisiert sind, ist es eher so ein ferner Liefen. So.
Ja, klar. Das heißt, okay, in den 80ern wird es zunehmend unwichtiger und natürlich dann mit 89, spätestens 91, kann man sagen, hat sich der Zweck der Blockfreien eigentlich ja erledigt.
Oder genau, also ein Zweck, warum diese Bewegung entstanden ist, brach quasi weg. Mhm. Da gab es quasi immer noch diese Nord-Süd-Dimension, die ist auch immer noch wichtig bis heute. Mhm. Aber im Prinzip bestimmen heute Staaten das Geschehen, die, man sagen soll, nicht so einen positiven Einfluss auf das Weltgeschehen haben. Also da ist ganz stark in der blockfreien Bewegung ist die Islamische Republik Iran. Mhm. Und Saudi-Arabien lustigerweise auch, aber das hat im Prinzip für Saudi-Arabien überhaupt keine Bedeutung heute mehr, weil für die ist die Westbindung sozusagen das Ausschlaggebende, die sind da quasi nur noch Formalmitglied. Mhm. Iran versucht immer zusammen und Südafrika, die versuchen ein bisschen das wieder auf eine weltpolitische Ebene zu holen. Gut, dann ist auch noch Nordkorea Mitglied, da müssen wir glaube ich nicht drüber weiter reden, aber das ist glaube ich der einzige internationale Kuba Zusammenschluss, wo irgendwie Nordkorea ernst genommen wird, neben den atomaren Drohungen, die sie dann immer benutzen, um ernst zu nehmen,
genommen zu werden.
Also was in den 90ern nur noch wichtiger wurde, war eigentlich diese panafrikanische Zusammenarbeit, die im Prinzip sehr stark darauf zurückgeht, dass die schon in der blockfreien Bewegung alle zusammengearbeitet haben.
Die Afrikanische Union ist ja
wahrscheinlich eine Folge. Die Afrikanische Union ist eine Folge, also da gab es zuerst die Vorgängerorganisation war die panafrikanische Bewegung oder panafrikanische.
Da war ja Gaddafi relativ stark.
Oder? Genau, und da wurde dann die Afrikanische Union draus und die haben im Prinzip die ganzen Leitprinzipien wie keine Stationierung fremder Militärbasen, keine Einmischung in innere Angelegenheit, gute Beziehungen zu allen Staaten. Die haben im Prinzip dieses ganze relativ offene Grundsatzprogramm von Belgrad 61, was ja eigentlich nur das einzige ist, wo man so Blockfreiheit aufhängen kann, komplett übernommen in ihre Satzungen. Also das ist auch eine ziemlich wichtige weltpolitische Folge. Also die Afrikanische Union hat ziemlich viel Inspiration und ziemlich viel Vorläufer, ideenmäßige Vorläufer in dieser blockfreien Bewegung gehabt. Okay.
Aber ansonsten, also ich war ja sehr überrascht, das war jetzt vor vier, vielleicht fünf Jahren, irgendwann mal so die Nachricht gelesen, ich weiß nicht wie viele Jahre, da gab es dann blockfreien Treffen in, ich weiß nicht mehr wo, ist auch wurscht, ich glaube in Venezuela oder ist auch egal.
Ja, ja.
Und die haben halt irgendwie gefeiert, 60 Jahre.
Genau.
Das mag jetzt alles anders gewesen sein, aber ungefähr sowas war es. Und da bin ich wirklich vor dieser Nachricht gesessen und habe gedacht, die blockfreie Bewegung gibt's noch. Ich war, ich meine, ich teile ja mit dir diesen Jugoslawien-Hintergrund. Mir ist die blockfreie Bewegung ein Begriff, bei mir war das vollkommen neu, dass die immer noch existiert.
Ja,
ist auch vollkommen unklar, warum das so ist.
Also sie stirbt einen langsamen Tod, würde ich sagen, aber sie gibt es noch. Und heute ist sie im Prinzip ein klar anti-westliches Bündnis von allen netten Menschen, die in irgendeiner Form Dreck am Stecken hatten, aber dann doch irgendwie bei altlinken Anti-Imperialisten irgendwie noch Fans finden. Ja. Also so nette Menschen wie Chavez, der jetzt schon länger tot ist, und Maduro vor allem, der sein sehr unwürdiger Nachfolger ist.
Kann man
behaupten. Ja, dann Ahmadinejad hat sehr, sehr stark darauf gedrungen, die blockfreien Bewegung irgendwie weltpolitisch wieder zur Bedeutung zu bringen, das irgendwie als Forum für den Iran zu nutzen. Nelson Mandela hat auch mal versucht, noch die blockfreien Bewegung in irgendeiner Form ein positives abzugewinnen.
Der hat zumindest ein bisschen weniger
drin. Ja, nein, den meine ich nicht. Entschuldigung, den wollte ich, blöd, dass ich den jetzt in dieser Reihe genannt habe. Das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Ich habe
Es gab schon ein paar Initiativen, aber im Endeffekt.
Genau, ja, und Bolivien, wie heißt er jetzt auch? Evo Morales, der gehen musste, der hat auch die hat auch immer wieder drauf gesetzt, dass es die blockfreien Bewegung noch gibt, um irgendwie weltpolitisches Gewicht zu haben. Aber an sich sind das alles so ein bisschen, naja, ich sag mal so, Fehlzünder gewesen. Also viel haben sie mit dieser alten Allianz nicht erreichen können, sozusagen.
Wie würdest du dann alles in allem, wir haben gesehen, okay, in den 50ern langsamer Start, auch aus einer Notsituation raus, vor allem in Jugoslawien, aber durchaus auch in Indien und zu Teilen in Ägypten, wo halt einfach eine Konstellation dann halt da war, wo es Sinn gemacht hat, daraus mit dieser Bewegung in Richtung stärkerer Bündnisarbeit, ist ein schlechtes Wort, Institutionalisierung in einer Form, über den langsamen Niedergang der letzten 30, 40 Jahre. Wie würdest du dann das Gesamt jetzt bewerten, diese Zeit, die letzten 70 Jahre oder 60 Jahre, wo es gegeben hat? Was waren die dauerhaften Spuren, die man davon vielleicht heute noch sieht? Was waren die Erfolge, die wir heute noch sehen? Und was war die Rolle, die das wirklich gespielt hat in der jüngeren Zeitgeschichte?
Ja, also jenseits von Erfolg und Scheitern, das ist immer so ein bisschen schwierig als historische Kategorien, weil man da sehr viel wertet. Ne? Also es geht ja um Signifikanz und Einfluss.
Ja, ja.
Und das war, also gerade für die Staaten, die hatten eigentlich, wenn es diese Form von Absprache und Koordinierung und schließlich Zusammenschluss nicht gegeben hätte, die hätten weltpolitisch überhaupt nie irgendwie Spuren groß hinterlassen. Oder wenn, dann wäre das komplett vergessen und es hätte überhaupt keinen merklichen Einfluss gehabt. Also für so ein kleines, relativ kleines europäisches Land wie Jugoslawien war das einfach ungeheuerlich einflussreich, was sie erreicht haben. Also allein, was sie irgendwie geschafft haben, irgendwie diverse Abrüstungsgremien wieder zu beleben und immer wieder am Laufen zu halten, die ganzen Vorarbeiten zu wirtschaftlicher Gerechtigkeit, zu einer anderen Welthandelsordnung, das ist, hat zwar alles nicht wirklich funktioniert am Ende, weil die im Prinzip die großen Machtblöcke das nicht mitgetragen haben, aber die gesamten Ideen und die Prinzipien, die sind heute alle noch abrufbar und vor allem das Prinzip über wirtschaftliche Souveränität und Ressourcensouveränität ist heute ein ganz wichtiges handels- und wirtschaftsvölkerrechtliches Instrument. Dann die Definition des Angriffskriegs und von Aggression, diverse Antiterrorkonventionen, die in Zusammenarbeit durchaus mit westlichen Staaten entstanden sind, gegen Flugzeugentführungen, gegen die Entführung von diplomatischem Personal. Was ist noch wichtig, damit ich hier nichts vergesse? Die Prinzipien der Blockfreiheit selber wurden versucht festzuschreiben über die UN. Es gibt die Resolution über freundschaftliche Beziehungen zwischen den Staaten, die Friendly Relations Declaration, die ist heute eine der wichtigsten nicht völkerrechtlich bindenden Dokumente, die aber quasi so als wichtigste Leitlinie so gelten, wie man Beziehungen zu Staaten friedliebend führt. Also und das ist im Prinzip der Versuch Jugoslawiens und seiner Partner gewesen, diese blockfreie Politik und die Idee der Blockfreiheit irgendwie in was zu gießen. Also die Idee war schon irgendwann am Ende eine Konvention daraus zu machen. Es hat natürlich nicht funktioniert, aber sind alles Spuren, die sie im Weltgeschehen hinterlassen haben, die man nicht so richtig rückgängig machen kann. Mhm. Und natürlich die große symbolpolitische Aufladung, also dass die Weltöffentlichkeit mitbekommen hat, hey, es gibt da tatsächlich Staaten, die jetzt hier sich einbringen wollen, die die Welt verändern wollen und die Welt mitgestalten wollen, die halt vorher also total unter Abhängigkeit und unter Unterdrückung gelitten haben.
Und an denen in der UNO-Generalversammlung kein Weg mehr vorbei.
Genau, die jetzt plötzlich da also die Agenda bestimmen konnten. Also das war schon, das war ziemlich krass. Also dadurch haben sich einfach nur die Themensetzungen und die Agenten und so weiter innerhalb der UN total verändert, vor allem in den 60er und 70er Jahren. Also wenn es diese blockfreien Bewegungen nicht gegeben hätte und wenn es dann diese Gruppe der G77 der Entwicklungsländer, das war quasi eine Erweiterung, nicht gegeben hätte, also das würde die Welt völlig anders aussehen, auch was es so an Entscheidungen gegeben hat. Und in der Hinsicht ist es einfach nur verrückt, dass so wenig Leute sich daran erinnern. Ja, und es ist verrückt, dass es heute auch den heutigen Entscheidern so wenig präsent ist, was es für ein historisches Stimmgewicht hatte. Mhm. Also aus diesem aus dieser weltpolitischen Situation heraus, dass es quasi zwei Machtblöcke gab und man sich irgendwie anders positionieren wollte, dann nach 89 so nicht mehr möglich war. Ja. Aber für die Zeit ist es einfach nur eine extrem ungewöhnliche Kooperation gewesen, die aber in der Hinsicht auch ungewöhnlich viel geschafft hat.
Das heißt, man kann zum Schluss kommen, zu dem man in Jugoslawien immer kommt, früher war alles besser.
Das würde ich so nicht. Früher war alles besser. Also zumindest, wenn man die weltpolitische Bedeutung der Nachfolgestaaten vergleicht, ist das heute alles Peanuts.
Ja,
also,
das glaube ich auch. Ja.
Serbien ist assoziiertes Mitglied in der blockfreien Bewegung.
Ach, tatsächlich immer.
Das einzige europäische Vollmitglied ist der tolle Staat Weißrussland, die letzte Diktatur Europas mit Lukaschenka.
Oh,
also genau wie bezeichnend. Ich habe das ja schon kurz umrissen, dass das ein ziemlich illustrer Club heute ist.
Das nochmal.
Also Serbien versucht so ein bisschen in seiner Mittelrolle zwischen Ost und West, also wir wollen EU-Mitglied sein, aber ja nicht NATO und immer gute Beziehungen zu Moskau so ein bisschen so anzuknüpfen, wie wir tun mal so, als wären wir wieder blockfrei. Aber natürlich auf einer ganz anderen Grundlage mit einem völlig anderen Wirtschaft und politischen System und halt auch nur mit irgendwie einem Drittel der Einwohner und
ein
Viertel der Fläche oder so. Also
naja, wobei ich habe heute, hab heute nicht in die Nachrichten geschaut. Vielleicht ist es wieder kleiner geworden. Also,
man weiß es nicht.
Man weiß es bisher.
Serbien wird manchmal immer kleiner.
So ja, das wird immer kleiner.
Genau, ja, aber heute, die anderen Staaten sind einfach entweder komplett EU-angebunden oder orientieren sich auch in einer anderen Richtung.
Also, ja, da würde ich sagen, haben wir einen schönen, ne, schön ist vielleicht falsch, einen oft unterschätzten Aspekt des Kalten Krieges hier ein bisschen besprochen, an einem sehr passenden Ort. Das haben wir noch gar nicht gesagt, wir sitzen ja hier quasi an der Grenze von Ost- zu West-Berlin, in der Rosa-Luxemburg-Stiftung ausgerechnet. Noch im Osten, wir werden uns jetzt dann langsam Richtung Westen bewegen und unseren guten Freund Christo Lazarevic treffen, genau, der kann uns dann korrigieren.
Wir werden den Jugo treffen, wir dann in West-Berlin, weil bekanntermaßen die Jugo-Gastarbeiter dorthin gegangen sind, weil dort gab es harte Währung zu verdienen
im Osten. Da kann man dann einen Kaffee aufmachen und den ganzen Tag faulenzen. Und da kann uns dann erklären, was wir jetzt von dem Blödsinn erzählt haben. Ja, schön, dass du da warst, Arno. Oder dass,
ja, ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Ich freue mich, dass ich in meinem Lieblingspodcast endlich mal selber vorgekommen bin als Protagonist. Also das ehrt mich sehr. Also,
jetzt musst du dann nur noch deine eigene Stimme aushalten beim Hören.
Ja, das wird anstrengend, aber das werde ich durchhalten. Und es ist ja eigentlich für die anderen Hörer auch gedacht. Ja, ich weiß ja, was ich erzählt habe, so ungefähr. Oder vielleicht auch nicht mehr. Ich wundere mich dann, was du da zusammenschneidest.
Ja, wir werden sehen, was ich davon halte. Das werden die Hörer, das wirst du jetzt gleich hören im Outro, das ich dann 3 Wochen später einsprechen werde.
Ja, ich hoffe ganz ehrlich, dass wir nicht zu speziell geworden sind. Ich weiß, es ist ein ziemlich spezielles und auch ein ziemlich weites Thema gleichzeitig. Man stolpert einfach über ganz viele verschiedene weltpolitische Themen, wenn man über die Blockfreien redet. Aber ich hoffe, dass es trotzdem so ein bisschen das Interesse der Allgemeinheit getroffen hat. Auch so nicht nur die ganz krassen Geschichtsfreaks oder Freaks, Kalten Krieg-Fans oder so. Also ich hoffe, dass ich irgendwie alle erreichen konnte.
Ja, Kalte Krieg-Fans mögen wir generell nicht. Dann lassen wir es mal gut sein, würde ich sagen. Ja, wie versprochen, melde ich mich nochmal aus dem Out, aus dem Off, sagt man, ne? Wie auch immer. 3 Wochen sind es nicht ganz geworden, es ist ja doch inzwischen Januar, aber das soll uns jetzt nicht weiter abhalten. Ja, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Am Schluss habe ich mich dann auch nochmal motivieren lassen. Wir haben ja im Scherz ein bisschen über die jugoslawischen Migranten Westdeutschland gesprochen. Und habe dazu einen Blogartikel verfasst, nämlich zu dem, der Begriff ist eigentlich schwierig, den Gastarbeitern, die da so ab den 60ern nach Deutschland gekommen sind, unter anderem aus Jugoslawien. Und darüber kannst du eben auf meinem Blog mehr erfahren. Und den Link zu diesem Artikel findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Ebenfalls in den Shownotes findest du einen Link zu dieser Episode auf meiner Website. Das hat den Sinn, dass man dort erstens nochmal alle Kommentare, alle Notes von mir findet, aber man kann eben auch drunter direkt kommentieren, wie das so auf einer Website, auf einem Blog üblich ist. Ist, wenn du Gedanken hast zu dieser Episode, sehr praktisch, weil man eventuell auch ein bisschen ein Gespräch anfangen kann, was besser ist als so eine 1-zu-1-Kommunikation. Und apropos 1-zu-1-Kommunikation, ich habe es anfangs schon angedroht, ich rede nochmal kurz über den E-Mail-Newsletter von Déjà-vu-Geschichte. Denn das ist wirklich eine schöne Angelegenheit. Man kommt wirklich wunderbar in den Austausch. Es funktioniert ja so, wenn du dich dort anmeldest, dann bekommst du von mir am Anfang so ein paar Begrüßungsmails, aber dann so 2, maximal 3-mal im Monat eine E-Mail mit neuen Episoden, mit neuen Blogartikeln, mit allem, was sich bei mir eben so tut. Aber ganz wichtig, du kannst auch auf jede E-Mail direkt antworten. Ich bitte da auch immer wieder mal um Feedback. Es ist ein wirklich gut funktionierender Austausch. Und außerdem bekommst du als kleines Dankeschön auch noch ein kostenloses Hörbuch und ein paar E-Books geschenkt. Also schau dir das gerne an. Ich würde mich freuen, dich da im Newsletter begrüßen zu dürfen. Link dazu, wie gesagt, in den Shownotes oder auf ralfkrabuschnik.com/newsletter. Dann gut, die üblichen Sachen wollen wir kurz abhaken. Worüber du mich hörst, bitte abonniere diesen Podcast. Und man kann Déjà-vu-Geschichte auch finanziell unterstützen. Ich möchte allen danken, die das jetzt auch wieder getan haben. Oder gerade über die Feiertage haben da einige Leute sehr großzügig gespendet. Vielen Dank an alle, die das getan haben. Und wenn du auch zu diesen tollen Menschen gehören willst,
habe ich einen Link in die Shownotes gepackt, wie man das machen kann. Und auch auf der Über-mich-Seite der Website findest du das. Jetzt aber noch zu einem letzten Thema. Am 25. Januar, also Samstag in knapp 2 Wochen, findet das erste Déjà-vu-Treffen statt. In real life. Wir treffen uns in meiner alten Heimatstadt Freising, wo alles begonnen hat mit diesem Podcast. Ich werde dort ein bisschen durch die Stadt führen. Vielleicht weißt du es, ich bin immer noch Stadtführer in Freising, auch wenn ich jetzt in München lebe. Und ja, am Abend setzen wir uns gemütlich zusammen auf das ein oder andere Bierchen im Bräustüberl Weinstefan, der in Anführungszeichen, wir sind noch nicht ganz sicher, ältesten Brauerei der Welt. Wenn du noch spontan Lust hast, komm gern dazu. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dich zu sehen. Es gibt so eine Anmeldung über Eventbrite, die habe ich unten in die Shownotes gepackt. Da kann man sich so kostenlos ein Ticket kaufen, nennt sich's, glaube ich. Einfach für mich, für die Planbarkeit ist das eine ganz gute Sache, dass ich weiß, wie viele Reservierungen ich noch bekannt geben soll und so weiter und so fort. Ja, wäre schön, dich da zu sehen. Und wenn nicht, dann hören wir uns hoffentlich trotzdem in 2 Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche Geschichte-Häppchen 2-mal im Monat direkt in dein E-Mail-Postfach, Austausch mit mir, ich kann dich erreichen, du kannst mir direkt antworten und ich melde mich auch garantiert wieder zurück. Und als Dankeschön das exklusive Hörbuch Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Direkt zum Download nach deiner Anmeldung. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnik.com/newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.